Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute, wie immer, über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber am anderen Ende der Leitung Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der PING. Hallo Nico, grüß dich.
Guten Tag Stefan. Ja, wir haben ja wieder eine turbulente Woche mit vielen Neuigkeiten, die wir heute versuchen, mal so gut wie möglich auch auf den Schirm zu rufen. Ich fange mal an mit etwas, das wir in der letzten Podcast-Folge ja besprochen hatten, diesen Fall Perkins Coie in den USA, der sehr für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Da hat sich die amerikanische Regierung, der amerikanische Präsident, eine Anwaltskanzlei herausgepickt, die aufgrund von Verfahren, die der Vergangenheit geführt haben, in Ungnade gefallen ist. Und da sind alle Bundesbehörden unter anderem angewiesen worden, keine Mandate mehr zu erteilen, Mandatsbeziehungen zu beenden und vieles, vieles mehr. Und in dieser sehr, sehr heftigen Executive Order findet sich dann auch noch Verfügungen, die sich nicht nur gegen die Kanzlei Perkins Coie richten, sondern gegen insgesamt gegen große Wirtschaftskanzleien. Da sollen Untersuchungen gemacht werden. Und diese Untersuchungen, die haben jetzt nach Berichten vom gestrigen Tage, also wir nehmen das heute Mittwoch, den 19. auf, also gestern am 18., kam schon die Meldung, dass die Equal Employment Opportunity Commission, also eine staatliche Institution, die dafür sorgen soll, dass bei Arbeitnehmern Gleichbehandlung herrscht. Diese Equal Employment Opportunity Commission hat am Montag bereits 20 amerikanische Kanzleien, namhafte dabei, also so Kanzleien wie White & Case, die auch in Deutschland bekannt sind, angeschrieben und um Auskünfte gebeten, ob es dort Diversity-Programme gibt in den Kanzleien. Also etwa Programme, die, dass man sich vorgenommen hat, einen höheren Anteil von nicht-weißen Anwälten und Mitarbeitern dort zu haben oder einen höheren Anteil von Queer, aus der Queer-Community. Dies alles wird jetzt untersucht, weil man das jetzt unter der neuen Trump-Regierung versucht darzustellen als eine diskriminierende Maßnahme. Diskriminierung kann dort nur logischerweise nur heißen Diskriminierung von weißen heterosexuellen Männern. Ja, da bekommen jetzt diese Kanzleien viel Arbeit, sich da zu rechtfertigen wegen ihrer Diversity-Programme, die eigentlich ja die überall weit verbreitet waren bei den großen Unternehmen und eben auch in den Kanzleien. Und das ging auch dann durchaus so weit, dass wiederum Unternehmen, die Kanzleien mandatiert haben, das oft nur getan haben, wenn diese Kanzleien dann auch diese Diversity-Programme hatten. Die sind dann entsprechend auch vielfach, sei es aus Überzeugung oder sei es auch auf Druck eingerichtet worden. Und jetzt kommt die neue Regierung und sagt, das sei ein Gesetzesverstoß und eine Diskriminierungsmaßnahme. Und es bleibt mal abzuwarten, was jetzt passiert. Der Deutsche Anwaltverein zusammen mit der Bundesrechtsanwaltskammer und dann zahlreichen Anwaltsorganisationen aus aller Welt, von Großbritannien, Frankreich und viele, viele andere auch, haben gestern eine Stellungnahme veröffentlicht, wo sehr klar auf die Gefahren für den Rechtsstaat hingewiesen wird, wenn sich diese Entwicklung in den Vereinigten Staaten fortsetzt. Ob sie sich fortsetzt, bleibt abzuwarten. Ich erzähle vielleicht mal kurz, ich hatte gestern ein Mittagessen mit einem Kollegen, der in Berlin zu Besuch war, aus einer mittelgroßen Kanzlei in New York und musste dort feststellen, ein farbiger Kollege, und war dann überrascht über die große Gelassenheit, mit der unser Gesprächspartner dann reagierte. Da ist dann das Vertrauen in die Gerichte, die das in zahlreichen Verfahren stoppen sollen und zum Teil schon einstweilen gestoppt haben, diese Art von Regieren auf dem Verordnungsweg. Da war das Vertrauen bei unserem Gesprächspartner noch doch sehr hoch, dass die Balance der Gewalten und der Rechtsstaat in den USA auch die doch also unverkennbaren Angriffe der neuen Trump-Administration unbeschadet überstehen werde. Wir warten es ab und ich wünsche mir sehr, dass der Optimismus dieses Kollegen berechtigt ist. Wir werden sicherlich Anlass haben, auch auf diese Themen in den USA zurückzukommen. Ich bin persönlich sehr gespannt. Ich bin zu einem Vortrag eingeladen, Anfang Mai in Washington. Bin da sehr gespannt auf die Gespräche, die ich dort mit Freunden und Kollegen haben werde, wie man das dort alles sieht.
Sehr schön. Ja, beziehungsweise nicht schön. Wir warten drauf, wie sich die Gerichte verhalten und ja, hoffen natürlich, dass diese Umdeutung von Gleichheit und Gerechtigkeit auch in entsprechenden Zivilen wieder stattfindet. Es ist immer die Frage, wenn Verwaltungen die Richtung wechseln, wie viel Gegenwehr und Gegenposition aus der Exekutive selbst heraus geleistet wird. Aber da darf man sich, glaube ich, unabhängig von den USA nicht zu große Hoffnung machen, dass Verwaltung da widerständiger ist, als man es vermuten würde. Ich glaube, auf die Justiz zu setzen, ist da das Naheliegendere. Schön, dann werden wir das im Auge behalten und wieder darüber berichten. Im Auge hatten wir auch das Thema Data Act und insbesondere das Thema Data Act Durchführungsgesetz. Dazu haben wir in diesem Podcast schon ausführlich Stellung genommen und du hattest, lieber Nico, auch schon darauf hingewiesen, dass da was schief läuft. Nämlich bei der Frage der Aufsicht, wer die Aufsicht im Data Act Durchführungsgesetz, also dem Bundesgesetz, zugewiesen bekommen soll. Das soll nämlich die Bundesbeauftragte sein. Und siehe da, die Landesdatenschutzbeauftragten haben sich in dem Fall zusammengetan, also eine Stellungnahme verfasst. Normalerweise sind wir es ja gewohnt, dass die Stellungnahmen von der Datenschutzkonferenz, also der Konferenz der Länder und des Bundes kommen. In dem Fall naheliegenderweise ist das eine Stellungnahme der Landesbeauftragten. Und die sagen, Moment mal, da läuft was schief. Das Ziel des Data Acts ist ja naheliegend und auch sozusagen gut nachvollziehbar, dass eben Zeiten der Digitalisierung immer mehr vernetzte Produkte auf dem Markt sind und dabei immer mehr Daten auch anfallen, dass es also immer mehr vernetzungsfähige Geräte in der Industrie, in der Verwaltung, in privaten Haushalten gibt und dass diese Daten weiterverwendet werden sollen und verteilt werden sollen. Darum geht es beim Data Act. Betroffen sind davon logischerweise nicht nur private Stellen, sondern auch öffentliche Stellen. Und jetzt haben sich die Landesbeauftragten also gemeldet und haben gesagt, Moment mal, eigentlich sollten wir bei der Umsetzung des Data Acts ebenfalls das föderale Aufsichtssystem pflegen und durchhalten, das wir auch im Datenschutz haben. Insbesondere auch mit der Argumentation, wir wollen nicht, dass Doppelstrukturen entstehen, dass dann also auf einmal gleichzeitig mehrere Datenschutzbehörden zuständig sind oder andere Aufsichtsbehörden und die Datenschutzbehörden. Die Kritik der Landesdatenschutzbeauftragten lautet wie folgt, dass nämlich der Data Act ja die Aufsicht vorschreibe, sie so zu führen, wie die Datenschutzgrundverordnung es vorsieht. Da würde ich ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Ich glaube tatsächlich, die Datenschutzgrundverordnung trifft gar keine Aussage, wie mitgliedstaatlich die Aufsicht geregelt werden soll. Das ist kein Thema für Brüssel. Brüssel hat sich nicht dafür zu interessieren, ob Mitgliedstaaten föderal oder zentralistisch organisiert sind. Und deswegen sagt aus meiner Sicht jedenfalls die Datenschutzgrundverordnung dazu nichts. Aus unserer deutschen Sicht ist es natürlich so, dass jedenfalls die Landesbeauftragten sagen können, wir haben im Datenschutzbereich ein föderales Aufsichtssystem. Das hätten wir im Rahmen der Umsetzung von DA auch. Aber das ist jedenfalls kein Argument, dass man auf die Datenschutzgrundverordnung stützen könnte. Was greift und was aus meiner Sicht sich hören lässt, ist das Argument der Landesbeauftragten, dass das Grundgesetz es verbieten würde, dass der Bund Aufsicht über Landesbehörden führt. Und genau das würde passieren, wenn der Gesetzentwurf zum Data Act Durchführungsgesetz durchginge, wäre ja die Bundesbeauftragte Aufsichtsstelle auch für Landesbehörden, soweit sie unter den Data Act fallen und soweit es um die Weiterverwendung von Daten geht, die bei ihnen anfallen. Und das tatsächlich verbietet das Grundgesetz. Das wäre eine Mischverwaltung. Bundesbehörde kontrolliert Landesbehörden. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein starkes Gegenargument. Was dann letztlich in eine dritte Ebene führt, dass die Trennung und die Unterscheidung von dem, was jetzt vom Data Act her vorgegeben ist und dem, was die Datenschutzgrundverordnung verlangt, nicht ganz eindeutig, nicht offensichtlich ist. Und wir alle Chancen haben, dass sich dort die Landesbeauftragten mit der Bundesbeauftragten kabbeln werden, dauerhaft kabbeln werden über die Frage, wer vollzieht denn jetzt tatsächlich? Und das ist in der Tat keine günstige Situation. Ob sie jetzt zwingend zugunsten der Landesbehörden aufgelöst werden muss oder ob man nicht vielleicht noch eine bessere Lösung findet, das kann ich auf Anhieb auch nicht sagen. Aber sicher ist, dass so wie der Data Act, das Durchführungsgesetz zum Data Act, das anordnen möchte, so wird es wohl nicht gehen, sagen jedenfalls und auch die Landesdatenschutzbeauftragten.
Ja, wir haben das ja schon in den beiden letzten Folgen, wenn ich es richtig erinnere, gehabt, das Thema. Das ordnet sich wohl ein in den weiteren Zusammenhang eines, ja, auf jedenfalls im Bereich der CDU gewollten Übergangs von Zuständigkeiten, die jetzt noch bei den Landesdatenschutzbehörden liegen, also Zuständigkeiten für die Wirtschaft, an die Bundesdatenschutzbeauftragte. Da dürfen wir jetzt gespannt sein, ob das uns das Thema wieder begegnet, wenn wir mal einen Koalitionsvertrag haben. Komplexe Sache, weil da müssen schon die Länder mit großer Mehrheit mitziehen. Schwer vorstellbar. Und das wirkt so ein bisschen wie ein Versuchsballon hier in diesem Data Act, dass man das da einmal hereingeschrieben hat. Du hast schon darauf hingewiesen, eine Stellungnahme, die man ja eigentlich von der Datenschutzkonferenz erwartet hätte. Aber ein wichtiges Mitglied der Datenschutzkonferenz hat diese Stellungnahme nicht mitgetragen und schweigt im Übrigen auch zu diesen Fragen öffentlich. Das ist die Bundesdatenschutzbeauftragte, sodass man vermuten kann, dass sie jedenfalls diese Bedenken, die Landesdatenschutzbeauftragten haben, in dieser Form nicht hat. Ja, also das ist auf jeden Fall, ich denke mal, je nachdem, wie das ausgeht, jetzt im Koalitionsvertrag, ob da tatsächlich etwas kommt zu einer Absicht der Zentralisierung insgesamt, wird sich auch dieses Thema dann weiter entwickeln. Dieses Durchführungsgesetz wird ja mit, ja, oder es ist ja sicher, dass das, also für dieses Durchführungsgesetz wird der alte Bundestag nicht nochmal zusammentreten. Dazu kommen wir ja gleich, nicht? Das wird im neuen Bundestag zu verhandeln sein. Und damit bestimmte sich das dann auch nach den Mehrheiten, die man dort hat. Und da dürfte es dann halt, oder da kommt es dann logischerweise auf die CDU, aber natürlich auch auf die SPD an, die es sich nicht mit Positionen zum Thema Zentralisierung bislang hervorgetan hat.
Ja, was wir jedenfalls notieren und vermerken, ist das tosende Schweigen der Bundesbeauftragten. Das wird sich auflösen. Wir sind sehr gespannt, wie insbesondere die Koalition das Thema löst, die zukünftige Koalition. Du sagtest es schon, Nico, das Bundesverfassungsgericht hat im Moment ganz ordentlich zu tun, wird von verschiedenen Seiten, unter anderem von der Linken, von der AfD, aber auch von fraktionslosen Abgeordneten des vergangenen 20. Deutschen Bundestages angerufen, und zwar mit im Wege der Organklage mit der Zielsetzung, bestimmte Beratung oder Beschlussfassung auszusetzen oder sich näher anzuschauen. Wir haben uns einen Beschluss mal rausgesucht, Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13. März 2025. Antragstellerin ist da die fraktionslose Abgeordnete Johanna Kutter, die im Wesentlichen gerne möchte, dass die Grundgesetzänderung, die jetzt von CDU Friedrich Merz angestoßen wurde, Stichwort Schuldenbremse, dass die nicht vom 20. Deutschen Bundestag, dem alten, im Rahmen von Sondersitzungen noch beraten wird. Argumentation ist unterschiedlich. Mal heißt es, dass der 20. Bundestag nicht mehr legitimiert sei, nachdem der 21. Jahr gewählt ist und das amtliche Endergebnis feststellt, sollte man doch bitte schön den 21. einberufen, was man aus politischen Gründen nicht macht, weil da die Zusammensetzung anders aussieht und eine Zweidrittelmehrheit jedenfalls für die schwarz-rote Koalition nicht so einfach zu haben sein wird. Oder man argumentiert, dass die Zeiten, die Fristen zu kurz sind, um die Grundgesetzänderungen, die ja komplex sind und ohnehin als Kraft ihrer Ebene, also es geht um eine wesentliche Änderung unserer Verfassung, dass man dafür mehr Zeit brauchte. Das Bundesverfassungsgericht hat sich da nicht allzu offen gezeigt für diese zahlreichen Anträge, hat sie durchweg abgelehnt, jedenfalls soweit es um vorläufigen Rechtsschutz geht, und hat das so gemacht, wie Karlsruhe das sehr standardmäßig und lässig macht in solchen, ja, wirklich fundamentalen und auch hochpolitischen Fragen. Sie ziehen sich raus und machen eine Folgenabwägung und überlegen sich, was passiert denn, wenn wir es laufen lassen und was passiert denn, wenn wir es nicht laufen lassen. In beiden Fällen, sagen sie, geht es um einen Eingriff in die Autonomie des Bundestags, beziehungsweise um die Wahrnehmung der organschaftlichen Rechte eines Bundestagsabgeordneten. Je nachdem, wie wir es machen, irgendein Verletzter wird immer da sein. Und das sind auch nicht wiederbringliche Situationen. Also Parlamentsbeschluss des 20. Bundestages ist eben nicht mehr möglich, wenn das Bundesverfassungsgericht ihn jetzt anhalten würde. Und die alten Gesetzesanträge gilt auch für die Änderung des Grundgesetzes. Unterfallen ja auch der Diskontinuität, das heißt, der 21. Deutsche Bundestag würde dann wieder von vorne anfangen müssen. Eine Betonung halte ich für nachvollziehbar. Eine Linie, wenn Karlsruhe sagt, der alte Bundestag ist im Amte und hat alle seine Befugnisse inklusive der Änderung des Grundgesetzes, solange der neue Bundestag noch nicht zusammengetreten ist. Was fällt dir dazu noch ein, Nico?
Das Verfahren, was wir uns da herausgegriffen haben, das dann auch, auf das dann Bezug genommen wird, auch noch mal einige Tage später mit vergleichbaren Anträgen, das ist wohl das noch, sagen wir mal, für das Bundesverfassungsgericht schwierigste Verfahren gewesen, weil dort argumentiert wurde, wir haben nicht ausreichend Zeit, um diese doch sehr grundlegenden Vorschläge zur Änderung des Grundgesetzes zu ändern. Denn da konnte sich die Abgeordnete und auch die anderen Abgeordneten, die das dann nochmal mit etwas anderem Ansatz ein paar Tage später argumentiert haben, konnten sich auf den Fall Heilmann berufen zum Heizungsgesetz im vergangenen Jahr. Das Heizungsgesetz, das auch im Eilverfahren durch den Bundestag sollte, das ist damals vorerst gestoppt worden vom Bundesverfassungsgericht auf eine Verfassungsbeschwerde des Abgeordneten, ehemaligen Berliner Justizsenators Thomas Heilmann, CDU, mit der Begründung, dass die Voraussetzungen dafür, dass jetzt in großer Eile das durch den Bundestag gepeitscht werden sollte, nicht vorliegen. Das sei ein Eingriff in die Rechte der Abgeordneten, wenn sie einfach gar nicht mehr sich ordentlich vorbereiten können auf das, worüber sie abstimmen sollen, ist eigentlich relativ einleuchtend. Und ja, das ist natürlich ein gewichtiges Argument gewesen und dem Bundesverfassungsgericht ist nicht so furchtbar viel dazu eingefallen. Sie haben dann am Ende, sie haben eigentlich nur einen einzigen Satz dann dazu gesagt, warum das jetzt beim in diesem konkreten Fall bei diesem Billionenpaket, warum das anders sein sollte. Da heißt es dann eigentlich nur in dem abschließenden Satz dieser Folgenabwägung eine Entscheidung, die, naja, es muss ja auch alles sehr schnell gehen, sehr sehr kurz ist. Ein Eingriff in die Verfahrensautonomie des Bundestages wöge hier im Übrigen besonders schwer. Also ein Eingriff jetzt quasi, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, also so könnt ihr das verfahrensmäßig nicht machen im Bundestag, denn eigentlich ist Bundestag ja Herr über das Verfahren, weil die reale Gefahr bestünde, dass die Beschlussfassung über die eingebrachte Gesetzesvorlage wegen des Grundsatzes der Diskontinuität endgültig unmöglich wird. Und da schwingt natürlich mit, in Karlsruhe weiß man ja, wie die Mehrheitsverhältnisse im 20. und im 21. Bundestag ist, da schwingt natürlich mit, naja, im neuen Bundestag hättet ihr nicht mehr die Mehrheit dafür, was ja der Grund war, warum man den alten Bundestag noch das hat entscheiden lassen, weil dort Schwarz-Rot-Grün anders als in dem neuen Bundestag noch eine Zweidrittelmehrheit hat. Das ist, wenn man es mal ganz genau sich überlegt, natürlich kaum noch ein juristisches, sondern ein politisches Argument, ja. Aber es ist ja Karlsruhe und über Karlsruhe ist bekanntlich, ja, manche würden sagen der liebe Gott und andere würden sagen nichts mehr.
Und wir sagen der EuGH.
ja, aber der hilft wohl auch, der kann wohl auch.
In den Fällen sicherlich nicht.
Nicht helfen. Also eine Entscheidung, die einfach auch zeigt, und das ist jetzt gar nicht, wenn ich das sage, ist es gar nicht so kritisch gemeint, wie es vielleicht auf den ersten Blick klingt, dass natürlich das Bundesverfassungsgericht mit dem, was es macht, auch ja nicht sich darauf beschränkt, jetzt quasi ohne Blick auf die Politik recht zu sprechen, sondern es ist dann eben in solchen Situationen auch ein politisches Gericht.
Schön, Nico. Wir haben heute lauter kleine Häppchen in Sachen Querbeet, bevor wir zu einer größeren Entscheidung kommen. Zu den kleinen Häppchen gehört und sollte erwähnt werden eine Initiative, die im März 2025 einen ersten Zwischenbericht vorgelegt hat, offensichtlich auch mit Blick auf die Bundestagswahl und auf die beginnenden Koalitionsgespräche der künftigen Regierung. Es ist die Initiative für einen handlungsfähigen Staat. die im Wesentlichen aus 4 Aktivisten besteht. 3 davon sind allgemein bekannt. Die Dame unter den 4 ist jedenfalls den Fachkennern der insbesondere Verlegerszene bekannt. Zusammengetan haben sich Thomas de Maizière, früherer Innenminister, CDU, Pierre Steinbrück, SPD, früherer Finanzminister, Andreas Voskuhle, der war und ist noch Professor für öffentliches Recht und war Präsident des Bundesverfassungsgerichts, und gemeinsam mit Julia Jäkel, einer Managerin und Verlegerin, die mal bei Gruner und Jahr Vorstandsvorsitzende war und bei Bertelsmann unterwegs. Die 4 haben sich zusammengetan und darüber nachgedacht, wie denn unser Staat Handlungsfähigkeit zurückgewinnt, und machen das mit Unterstützung verschiedener Stiftungen, Schirmherrschaft Frank-Walter Steinmeier, also eine viel höhere Weihen kann man sich für so eine Initiative kaum wünschen. Für uns interessant die Empfehlung, die diese Initiative ausgesprochen hat zum Thema Datenschutz. Da ist vieles, was einem bekannt vorkommt und was, glaube ich, so ein bisschen sich inzwischen als Common Sense herausentwickelt hat, was auch von dieser Initiative betont wird. Sie sagen zum Beispiel, ein überzogener Datenschutz ist für viele inzwischen zum Ärgernis geworden. Also der Eindruck, dass der Datenschutz überzieht, scheint weit verbreitet zu sein. Und sie weisen darauf hin, dass die Datenschutzgrundverordnung der EU in Deutschland strenger angewendet würde als in anderen EU-Staaten. Das ist nun allerdings eine Behauptung, von der ich gerne gesehen hätte, dass sie belegt wird. Man kann über das eine oder andere nachdenken. Sicher ist, dass die Aufsichtsbehörden in Deutschland besser ausgestattet sind als der Rest von Europa. Ob sie jetzt durch die Bank strenger unterwegs sind, das würde ich mal in Abrede stellen. Da gibt es jedenfalls unterschiedliche Positionen bei den deutschen Aufsichtsbehörden. Insofern, na gut. Was schlagen Sie vor, die 4 von der Initiative? Sie schlagen zum Beispiel vor, dass das Einverständnis nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a, gemeint ist wohl die Einwilligung zur Verwertung von Daten, durch eine Widerspruchslösung abgelöst werden sollte. Das ist dann tatsächlich ein eminenter Richtungswechsel, also sozusagen vom Opt-in zum Opt-out. Das wäre wirklich eine krasse Forderung, wenn man das umsetzen würde. Damit wäre die Datenschutzgrundverordnung letztlich allein mit dieser Forderung schon vom Tisch. Sie möchten gerne, dass die Nutzung von Daten für wissenschaftliche Zwecke privilegiert wird, und sagen, das sollte ähnlich gemacht werden wie im Gesundheitsbereich. Schöne Grüße. Die Datenschutzgrundverordnung sieht das schon vor. Also da hätte man sich aus meiner Sicht ein bisschen besser beraten lassen können. Natürlich sind wissenschaftliche Zwecke in Artikel 89 der Datenschutzgrundverordnung privilegiert. Und da ist das Datenschutzniveau weit herabgeregelt auf die Ebene geeigneter Garantien. Naja, also die Forderung, glaube ich, kann man sagen, ist schon erfüllt. Was sie wollen, ist, dass kleine und mittlere Unternehmen künftig keinen Datenschutzbeauftragten mehr stellen müssen. Auch eine Überlegung, die in der CDU weit verbreitet ist. Da ist die Frage, wir haben uns schon mehrfach drüber unterhalten, lieber Nico, ist die Frage, nutzt das wirklich oder nutzt das nichts? Schicke ich da nicht letztlich denjenigen, der sich am besten noch in der verantwortlichen Stelle mit dem Datenschutz auskennt, von Bord? Nämlich die Datenschutzgrundverordnung gilt ja unabhängig davon, ob ein Unternehmen jetzt einen Datenschutzbeauftragten hat oder nicht. Also da lasse ich die kleinen und mittleren Unternehmen möglicherweise auch ein bisschen alleine. Sie wollen gerne, dass nicht kommerzielle Tätigkeiten von der DSGVO ausgenommen werden. Und letztlich nochmal betonen Sie das Prinzip der Risikobasierung. Darüber kann man mit Sicherheit diskutieren. Und Sie wollen, und damit sind wir wieder bei unserem Dauerthema gelandet, dass die Aufsicht über den nicht öffentlichen Bereich, also die Aufsicht über Unternehmen, die aktuell von den Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder ausgeübt wird, zukünftig von der Bundesbeauftragten ausgeübt wird, um eine einheitliche Rechtsauslegung sicherzustellen. Da sieht man also, Nico, wohin die Reise auch in der politischen Wahrnehmung geht. Das scheint sich immer mehr zum Common Sense zu entwickeln.
Ja, ich frage mich ja immer bei solchen Stellungnahmen, Berichten, Projekten, hier ja von Stiftungen getragen und unterstützt, alles höchst ehrenwert. Ich frage mich ja immer, wann hört man mal denn im Anschluss noch etwas von einer solchen, von einem solchen Bericht? Also, das sind ja auch alles jetzt, es sind alles sehr diskutable Vorschläge. Und ich bin jetzt der Letzte, der sagen würde, dass das unvernünftig oder gar krass unvernünftig ist, was Sie da vorschlagen. Aber es ist, Ja, was passiert damit eigentlich? Die Musik spielt in Brüssel. Ja, das ist ja auch, das sind ja alles Bestimmungen, also darüber zu diskutieren, ob in Deutschland der Datenschutz besonders streng ausgelegt wird. Naja, also wo ist die Evidenz? Ja, gefühlt kommt es einem schon mal gelegentlich so vor, aber da gibt es auch immer ganz viele Gegenbeispiele aus Ländern wie Spanien oder Frankreich. Ja.
Oder Italien im Bereich der künstlichen Intelligenz, da haben die ja, sind ja überall reingegrätscht, wo sie konnten.
Mhm. Also es gibt einerseits natürlich, aber darüber haben wir ja eben schon gesprochen, das Thema Bundesdatenschutzbeauftragte für die gesamte Wirtschaft zuständig. Das ist ein hochpolitisches Thema. Ja, da kommt es erstmal darauf an, ob überhaupt Mehrheiten dort denkbar sind, wie wir eben besprochen haben. Ansonsten finde ich persönlich, vertut man ein bisschen seine Zeit, dieses Thema genüsslich zu diskutieren. Und alles andere, ich fahre nächste Woche nach Brüssel. Wir werden dort ein paar Gespräche führen und bin sehr, sehr gespannt, wie das dort so gesehen wird. Also wir haben ja mal über Axel Voss gesprochen, der sich ja auch geäußert hat, teilweise zusammen sogar mit Max Schrems zu Reformfragen bei der DSGVO. Es scheint die Tür doch jedenfalls nicht verschlossen zu sein in Brüssel für einen Reformprozess. Das gibt es jetzt, also auch der irische Kommissar, der jetzt für das Thema zuständig ist in der Kommission, ist jetzt auch, von ihm gibt es jetzt auch klare Äußerungen dazu, dass man einen solchen Reformprozess in einem Omnibusverfahren, also zusammen mit anderen Rechtsakten, die dann reformiert werden sollen, dann auch hereinpackt. Also die Zeit, wo es immer nur hieß, DSGVO ist sakrosankt oder in Gesetzessprache bleibt unberührt, die Zeit ist jetzt eindeutig vorbei. Die spannende Frage ist, wie weit geht das? Also, dass es gewisse Erleichterungen beim Verarbeitungsverzeichnis etwa geben soll für kleine und mittlere Unternehmen, das ist sehr wahrscheinlich, dass so etwas kommt. Ja, aber das ist natürlich, also, wenn man sich Nöte von Unternehmen und von Organisationen mit dem Datenschutz anschaut, ist das natürlich, also das ist natürlich ein Witz, wenn es dabei bleiben würde, ja, weil da gibt es noch viel mehr Themen. Ich überblicke im Augenblick nicht, wie die Verhältnisse innerhalb der Kommission sind, wie wahrscheinlich das überhaupt ist, dass sie bereit sind, darüber zu sprechen, denn Erinnerung, wie funktioniert das Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene, das Parlament kann keine Reformvorschläge vorlegen, sondern die einzige Stelle in dem europäischen Dreiklang, die dazu befugt ist, Gesetzesvorschläge vorzulegen, ist die Europäische Kommission. Da liegt also zunächst mal der Schlüssel. Also erstmal muss man gucken, ist überhaupt das denkbar, dass die Europäische Kommission in einen Prozess eintritt, der jetzt nicht bei marginalen Änderungen der DSGVO stehen bleibt. Und dann kommt es natürlich an auf die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament. Da haben wir auch Gespräche, freue ich mich auf ein paar Gespräche mit europäischen Abgeordneten nächste Woche, um da mal ein Feeling dafür zu bekommen, wie das da ausschaut. Aber immerhin aus meiner Sicht doch durchaus erfreulich, dass jetzt nicht immer nur alle ablocken, wenn es darum geht, auch mal zu schauen, was an einer DSGVO verbessert werden kann. Und dass auch jetzt Kritikpunkte wie die jetzt in diesem Zwischenbericht hier auftauchen, dass man also auch weiß, das sind Kritikpunkte, wo es jedenfalls eine Aussicht gibt, dass sie dann nicht nur hübsch in einem Zwischenbericht stehen und dann können wir beide uns darüber unterhalten, was wir gut finden und was wir weniger gut finden. Aber das ändert ja nichts, nicht? Sondern dass dann tatsächlich auch eine gewisse Aussicht besteht, dass jedenfalls das eine oder andere dann auch in Brüssel dann in ein Gesetzgebungsverfahren mündet.
Sehr schön, Nico. Du sagtest eben, benutzest die Vokabel ablocken. Das passt ganz gut zu dem, was wir im nächsten kleinen Stückchen querbeet uns vorgenommen haben. Das ist nämlich eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Februar 2025. Dort ging es um ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren. Der Redakteur einer Tageszeitung wollte gerne Auskünfte vom Bundesnachrichtendienst haben, vom BND. Und zwar im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 hatte er wohl Leuten hören, dass es Pläne gäbe, innerhalb des BND Hintergrundgespräche zwischen BND-Mitarbeitern und Journalisten im Kontext der Münchner Sicherheitskonferenz zu führen. Und da hat er den Finger gehoben, hat gesagt, da möchte ich mal einiges wissen. Da möchte ich wissen, was ihr vorhabt, wann das stattfinden soll und worüber ihr reden wollt. Am 13. Februar, also einen Tag vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz, hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sich das angeschaut und hat gesagt, nö, reicht uns nicht, das ist uns zu dünn. Der Antragsteller habe keinen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht. Insbesondere habe er nicht dargelegt, dass es ein gesteigertes öffentliches Interesse an der Berichterstattung gäbe, die er vorhat und zu der er Untersuchungen macht. Sein Thema ist, beeinflusst der Bundesnachrichtendienst Medien, / Journalisten im eigenen Sinne, indem sie in Hintergrundgesprächen angefüttert werden und in bestimmte Richtungen gelenkt werden sollen. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich dem Thema gegenüber sehr verschlossen gezeigt, hat letztlich den Antrag abgebügelt mit der Argumentation, naja, du hast doch eigentlich nur Anträge gestellt zu organisatorischen Anliegen, also zur Frage, sind da Hintergrundgespräche geplant, wann werden die denn geführt? Das ist doch eigentlich jedenfalls nichts, was die Öffentlichkeit besonders interessiert, wenn, dann müsste es doch um Inhalte gehen. Und das, was du fragst, hilft auch gar nicht. Bei deinem Großthema, die Beeinflussung der Medien durch den BND, lässt sich durch die von dir begehrten organisatorischen Informationen gar nicht aufklären. Und schließlich meint das Bundesverwaltungsgericht, naja, wir wissen doch, lieber antragstellender Journalist, dass du seit Jahren recherchierst zu diesem Thema Pressebeeinflussung durch den BND. Und wenn du das schon jahrelang machst, dann scheint uns das also nicht so von aktuellem Anlass zu sein, dass wir dort im Wege der einstweiligen Anordnung dazwischen springen müssten. Also unterm Strich, das Bundesverwaltungsgericht, ja, nennt Gründe, warum sie dem Anliegen des Redakteurs der Tageszeitung nicht näher treten wollen. Überzeugt dich das, Nico? Bei mir hinterlässt das so den Eindruck, dass man einem ganz offensichtlich auch relevanten Thema, nämlich der spannenden Frage, wie füttern Nachrichtendienste Journalisten, um ihnen sozusagen bei ihnen einen bestimmten Eindruck zu erwecken oder sie auf bestimmte Fährten zu setzen. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema für die Pressefreiheit. Und das scheint mir doch ein bisschen abgetan worden zu sein vom Bundesverwaltungsgericht, indem sie sagen, naja, da geht es doch eigentlich nur um organisatorische Fragen.
Also Bundesverwaltungsgericht hat ja das Verdienst, dass es überhaupt diesen presserechtlichen Auskunftsanspruch gegen den BND aus der Taufe gehoben hat in einer etwas länger jetzt schon zurückliegenden Entscheidung. Den gibt es ja nicht, es gibt ja kein Bundespressegesetz oder ähnliches, aber das hat das Bundesverfassungsgericht unmittelbar aus Artikel 5 Grundgesetz abgeleitet, dass Bundesbehörden, zu denen auch die Nachrichtendienste gehören, dass sie gegenüber der Presse auskunftspflichtig sind. Dann gibt es eine Besonderheit bei Verfahren gegen den Bundesnachrichtendienst. Da ist nämlich das Bundesverwaltungsgericht Eingangsinstanz. Das steht so in der Verwaltungsgerichtsordnung. Das heißt, die Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht, wenn es gegen den BND geht, kommt man ziemlich schnell zur Entscheidung. Also ganz anders als bei den, ja, Bundesamt für Verfassungsschutz verklagt, dann muss man beim Verwaltungsgericht Köln klagen. Und dann kann das durch drei Instanzen gehen. Bundesnachrichtendienst geht viel, viel schneller. Auch hier ist ja offen, wie das mal am Ende ausgeht, weil es da ja noch ein Hauptsacheverfahren geben kann. Ja, der Journalist, der kann ja ohne weiteres jetzt noch ins Hauptsacheverfahren gehen und zum Anordnungsanspruch, also zu der Frage, ob es ein Fragerecht gibt, hat sich das Bundesverwaltungsgericht in dieser Entscheidung nicht geäußert bislang. Also ob es Geheiminteressen gibt, die dem entgegenstehen oder ähnliches. Sondern es hat jetzt nur gesagt, für die Eile bestehen nicht die, also hier im Eilverfahren zu entscheiden, im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, da bestehen die Voraussetzungen nicht. Naja, das kann man natürlich schon, das muss einen natürlich nicht überzeugen, was Sie da geschrieben haben, zumal es ja einen gewissen zeitlichen Zusammenhang zur Bundestagswahl gibt. Ja, und dass also Nachrichtendienstler, ja, womit gehen die in Hintergrundgesprächen hausieren? Mit Informationen, die kein Mensch überprüfen kann, nämlich Geheiminformationen, dass sie die an Journalisten weitergeben, in der Erwartung, dass die Journalisten diese Informationen dann in Berichten beeinflussen können. Also, dass es vielleicht vor einer Bundestagswahl jetzt nun einen besonderen Anlass gibt, dies hier einmal kritisch zu durchleuchten. Also, dass Das hätten die eigentlich ziemlich leicht begründen können. Und diese doch sehr, wie soll ich sagen, formalen, nicht, das sei nur organisatorisch, die Information, mit wem man plane zu beeinflussen, und das kläre auch nichts, das wirkt nach meinem Eindruck ein bisschen unbeholfen, was dort das Gericht macht. Ein Wort noch zu den Hintergrundgesprächen der Nachrichtendienste. Es ist ein Verdienst dieses Journalisten, dass er, es ist nicht das erste Verfahren auch, was er führt, dass er immer dahinterher ist, herauszufinden, was denn eigentlich die Dienste alles so in Hintergrundgesprächen machen, insbesondere der Bundesnachrichtendienst. Das ist eine, man muss da sehr genau hinschauen. Also ich finde es eigentlich ein Unding, dass ein Nachrichtendienst, der ja eigentlich vertrauliche Informationen hütet, dass er überhaupt solche Hintergrundgespräche führt. Hintergrundgespräche werden aus Politik und Verwaltung immer, also nie geführt, einfach weil man jetzt nett sein will zu Journalisten, sondern man führt sie immer mit einer Agenda. Also man will immer, man möchte die öffentliche Meinung beeinflussen. Und wir haben jetzt gerade einen sehr problematischen Fall auch gehabt, wo es auf einmal geheißen hat, jetzt, und das im zeitlichen Kontext mit den anstehenden Koalitionsverhandlungen, wo auf einmal die Nachricht überall kursierte, oder zweimal kursierte, einmal über die Neue Zürcher Zeitung und dort den ehemaligen Bild-Chefredakteur Johannes Boye, und einmal dann noch Mascolo und sein Investigationsteam in der Süddeutschen Zeitung und in der Zeit, wo sie groß berichteten, also der BND habe schon 2020, am Anfang der Corona-Krise, es für wahrscheinlich gehalten, dass Corona aufgrund eines Laborunfalls in China ausgebrochen sei. Das ging dann jetzt kurz durch Nachrichten. Es kann nur durch vertrauliche Gespräche mit Journalisten, die von BND-Leuten geführt worden sind, auffälligerweise dann auch noch mit, also offensichtlich separat an zwei geführt worden, Hintergrundgespräche. Was man damit erreichen möchte mit solchen Hintergrundgesprächen, einem solchen Fall, ist vielleicht fragt man sich, warum machen die denn das überhaupt? Da darf man aber nicht übersehen, dass es natürlich in Koalitionsverhandlungen auch immer darum geht, an die eigene Wichtigkeit auch zu erinnern. Und da bekommt das ein ganz, also weil es dann um Stellen geht und um Finanzmittel geht und Ähnliches. Und da bekommt das natürlich einen ganz seltsamen Beigeschmack, wenn nachher die Abgeordneten aus der parlamentarischen Kontrollkommission sagen, Moment, also das ist ja interessant, was wir hier in der Zeitung lesen, aber uns hat das im parlamentarischen Kontrollgremium eigentlich nie jemand erzählt. Also da werden Informationen mit Journalisten, wie man heute immer sagt, geteilt, in vertraulichen Gesprächen und vielleicht auch ein bisschen wichtigtuerisch, die man also den Kontrollgremien, deren Aufgabe es eigentlich ist, zu schauen, dass es da immer mit rechten Dingen zugeht in den Geheimdiensten, vorenthält. Ganz, ganz problematische Art der Pressepolitik per Hintergrundgespräch, und sehr verdienstvoll, dass dem nachgegangen wird. Und man kann sich nur wünschen, dass auch in diesem Fall, in dem das Bundesverwaltungsgericht durch eine, wenn ich es mal so sagen darf, ziemlich dämliche Begründung den Anordnungsgrund verneint hat, man kann ja nur hoffen, dass das im Hauptsacheverfahren dann von dem Journalisten fortgeführt wird und aufgeklärt wird.
Ja, absolut. Es gibt neben dem einen rechtsstaatlichen Aspekt, den du genannt hast, wollen wir, dass Nachrichtendienst Hintergrundgespräche führen und letztlich Medien auf Fährten setzen. Es gibt natürlich noch den zweiten Aspekt, dass der BND selbst auswählt, mit wem sie reden, also die Journalisten auswählt. Und das ist natürlich auch ein Gleichheitsproblem, wenn staatliche Stellen offensichtlich wertvolle oder nutzbare Informationen bestimmten Journalisten zukommen lassen und anderen nicht. Das geht nicht. Ja, das muss man entweder allgemein zur Verfügung stellen oder man muss es ausschreiben sozusagen. Aber das jetzt sozusagen nach eigenem Gusto Journalisten zu stecken oder nicht zu stecken, das ist nicht rechtsstaatlich. Ein Grund mehr, warum das Bundesverwaltungsgericht sich darum hätte kümmern können und sollen. Wir hoffen mal, dass der Anordnungsanspruch tatsächlich noch in einem Hauptsacheverfahren dann näher untersucht wird. Nico, wir werfen noch einen Blick.
EuGH, der EuGH löst alle Fragen des Selbstbestimmungsrechts von Transmenschen in einer Entscheidung vom 13. März in einer Entscheidung, in der es interessanterweise um einen ungarischen Fall geht.
Ja, das wird auch nicht ohne Grund sein. Wir haben ja hier in der Reihe schon zahllose Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zu Artikel 15, also zum Auskunftsanspruch, behandelt. Jetzt geht es um Artikel 16 Datenschutzgrundverordnung, nämlich um den Berichtigungsanspruch. Das ist seltener in meinem Fokus der Rechtsprechung, aber natürlich auch ein wichtiges Recht, dass man nicht nur erfahren darf, was andere Stellen über einen zu wissen glauben, welche Informationen sie über einen horten, sondern dass man auch hingehen kann und sagen kann, das, was du da über mich gespeichert hast, das stimmt gar nicht, berichtige das bitte mal. Berichterstatter für diese interessante Entscheidung war übrigens Thomas von Dannwitz, gut bekannt aus anderen Entscheidungen, ein deutscher Richter am Europäischen Gerichtshof. Worum ging es in der Sache? Eigentlich relativ einfach erklärt. Ein transsexueller, iranischer Geflüchteter geht gegen die ungarische Ausländerbehörde vor, weil die ihn in einem Register, das macht die Ausländerbehörde dort in Ungarn so, in ein Register führt und dort ist er als Frau eingetragen. Und er möchte gerne, dass das berichtigt wird in Bezug auf seine Geschlechtsidentität und sagt, ich bin aber tatsächlich ein Mann. Die Ausländerbehörde weigert sich, das zu berichtigen, weil sie sagt, na, das würden wir nur in dem Fall machen, dass du einen Nachweis vorlegst, dass du eine geschlechtsangleichende Operation in Richtung auf Mann hinter dich gebracht hast. Und sonst lehnen wir das ab. Ja. Die Entscheidung, die sich dann daraus entwickelt vom Europäischen Gerichtshof, ist zunächst mal nicht weiter überraschend. Sie singen wieder ihr übliches Mantra aus den Erwägungsgründen 1 bis 10 und fordern ein hohes Niveau des Schutzes der Daten. Mit Blick auf Artikel 8 der Grundrechtecharta geht es hier auch tatsächlich das Recht auf Privatleben. Das ist einschlägig, natürlich, wenn es um Fragen der Geschlechtsidentität geht. Der Europäische Gerichtshof stellt sozusagen als unstreitig dar, dass es sich um eine transgeschlechtliche Person handelt und dass die Angabe über die Geschlechtsidentität deswegen zum Zeitpunkt ihrer Eintragung unrichtig gewesen sei. Dieses Ergebnis dürfte durch nationale Vorschriften, die also sagen, wir behandeln das nur dann als unrichtig, wenn es eine geschlechtsangleichende Operation gegeben hat, diese nationalen Vorschriften könnten die Datenschutzgrundverordnung und hier Artikel 16 nicht aushebeln. Wenn man überhaupt daran drehen wollte, müsste die nationale Vorschrift den Vorgaben des Artikel 23 Datenschutzgrundverordnung genügen, also eine gesetzliche Ausnahmeregelung auf Basis bestimmter überragender Interessen. Und dann setzt sich der Europäische Gerichtshof umfangreich mit der Verwaltungspraxis der ungarischen Behörden auseinander und weist darauf hin, dass das jedenfalls in der Sache den Wesensgehalt der Grundrechte, des Rechts auf Achtung des Privatlebens, Artikel 7 Grundrechtecharta beeinträchtigen würde und verweist auch auf die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, dass das so nicht geht. Sie kommen zum Ergebnis, dass Artikel 16 dahin auszulegen ist, dass eine natürliche Person die Berichtigung eines öffentlichen Registers betreffend ihre Geschlechtsidentität verlangen kann und dass der Antragsteller verpflichtet sein kann, relevante Nachweise in Bezug auf die Unrichtigkeit vorzulegen, also ein ärztliches Attest über seine Geschlechtsidentität vorzulegen, dass aber es nicht zulässig ist, wenn ein Mitgliedstaat die Ausübung dieses Berichtigungsrechts davon abhängig macht, im Wege der Verwaltungspraxis davon abhängig macht, dass zuvor eine geschlechtsangleichende Operation nachgewiesen wird. Im Ergebnis, du hast es schon leicht ironisch angetextet, Nico, kann man mal wieder sehen, mit dem Datenschutzrecht, mit der Datenschutzgrundverordnung kann man alle Themen lösen und auch offensichtlich im eigenen gewollten Sinne lösen, dass die Ungarn als europäischer Mitgliedstaat große Probleme haben mit dem Thema Transsexualität, dürfte bekannt sein, dass es dort Hürden gibt in dem Kontext, ist mit Sicherheit so, dass man solche Hürden en passant über den 16. Datenschutzgrundverordnung einreißen kann. Das wissen wir, seitdem der Europäische Gerichtshof am 13. März dieses Jahres genauso entschieden hat.
Ja, vielleicht kurze Anmerkung dazu. Das ist eine Entscheidung. Ja, du hast wiederum einleitend das Wort Mantra benutzt. Ja, wenn man irgendwie meint, aber da bin ich schon bei der Kritik, dass sich doch eigentlich der gesamte Grundrechtsschutz europaweit am Datenschutz orientieren sollte, dann kommt sowas dabei raus. Ich bin ein großer Freund, es Menschen leicht zu machen oder jedenfalls viel leichter als früher zu machen, wenn sie Transpersonen sind, dann auch einen entsprechenden Namen zu führen, der zu ihrer Person passt und den Geschlechtseintrag zu ändern, dies leicht zu machen, wie das in Deutschland ja durch das Selbstbestimmungsgesetz geschehen ist. Ich weiß, dass nicht alle derselben Meinung sind, die ich dazu vertrete, aber das ist bekanntlich meine Meinung. Nichtsdestotrotz finde ich es nicht gut, wenn das über das Datenschutzrecht auf einmal versucht wird zu erzwingen. Das tut dem Datenschutzrecht nicht gut, weil das ist eigentlich Wasser auf die Mühlen derjenigen, die das Datenschutzrecht eigentlich als etwas Ideologisches verstehen. Die Kritik üben, dass die Datenschützer auf einmal meinen, überall mitreden zu müssen. Deswegen finde ich das sehr problematisch. Oder zumal dabei dann etwas herauskommt, also was im Artikel, wo kein Mensch sagen kann, dass das jetzt unmittelbar aus Artikel 16 DSGVO folgt, ja. Nämlich diese Unterscheidung zwischen, Gutachten, die dann wird der Berichterstatter, das alte deutsche Recht lässt grüßen, da war nämlich Gutachten vorgeschrieben. Das sei noch in Ordnung, das sei kein Verstoß gegen Artikel 16, wenn Gutachten gefordert werden. Also woher nimmt der Mann das eigentlich, diese Position? Also aus dem Artikel 16 folgt das, ich habe ihn jetzt dreimal gelesen, mit Sicherheit nicht. Aber also das Verlangen, dort medizinische oder eine Operation nachzuweisen, das gehe zu weit, dass eine Regelung, wie sie in Ungarn offensichtlich besteht, die einen Geschlechtseintrag an eine medizinische Operation knüpft, das gibt es in vielen Ländern der Welt noch und auch in durchaus, sagen wir mal, Ländern, die jetzt doch uns nicht so ganz fernstehen, als dass eine solche Regelung nichtsdestotrotz also menschenrechtswidrig ist. Ergibt sich aus der Verdienst von Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Aber da gehört die Frage auch hin. Das ist der Maßstab, um den es dort geht. Die Menschenrechte und nicht der Artikel 16 DSGVO. Das geht nach hinten los, wenn wir das Datenschutzrecht also so versuchen, jetzt für alle guten Zwecke oder für alle jedenfalls gefühlt und auch vielleicht wirklich guten Zwecke der Welt zu instrumentalisieren.
Ja, also wieder eine Entscheidung aus der Kategorie, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Man sieht aber jedenfalls auch, und das kann einen schon befremden, mit welchem Elan der Europäische Gerichtshof gerade Datenschutzfragen betreibt. Das scheint wirklich in den Köpfen auch der Richterinnen und Richter zu stecken, dass das ein Passepartout ist, dass man mit dem Datenschutzrecht sehr, sehr viel befördern kann. Mehr als man bei bloßer Lektüre der Datenschutzgrundverordnung für möglich halten würde. Deswegen enden wir etwas beklommen als Freunde des Datenschutzes und der Informationsfreiheit, die wir sehen, dass die Thematik manchmal auch überschießende Elemente beinhaltet. Wir hoffen trotzdem, dass Sie uns bis hierher gefolgt sind in unserem Podcast, der etwas länger geworden ist als üblich, aber eben auch besonders viele unterschiedliche Aspekte aufgezeigt hat. Wir freuen uns sehr über Ihre Treue beim Zuhören. Wir freuen uns übrigens auch immer sehr, wenn Sie uns schreiben und Ihre kritischen oder lobenden Anmerkungen mit uns teilen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei wären und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.